Selbstliebe ist doch so ein Begriff, ne, mit dem ich immer noch mal Herausforderungen habe, weil ich merke, dass ich für mich eher die Selbstfreundschaft anstrebe.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode zum Thema Resilienz mit Wolfgang Roth. Wir steigen einfach direkt wieder dort ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und diese Menschen landen dann eben häufig bei dir und sagen, Wolfgang, ich habe alles verstanden, aber so richtig, was ist dann die Hauptherausforderung? So richtig glücklich sind sie nicht oder so richtig erfüllt sind sie nicht? Oder was sind so die Ausgangssituationen, warum Menschen zu dir kommen?
Naja, es ist eine gewisse Hilflosigkeit, die obwohl der Verstand verstanden hat, auftritt. Ja? Es ist ein Wahrnehmen von, oh, offensichtlich hat dieser Gesundheitsprozess und diese Resilienz mit mehr zu tun, als es zu verstehen. Ja? Und selbst wenn Sie schon verstanden haben, dass die Gefühlswelt integriert werden darf, dann ist der Weg relativ anspruchsvoll und den kann oder will man an mancher Stelle auch nicht allein gehen, weil er so emotional besetzt ist. Also da kommt ja dann alles hoch, was in uns abgespeichert ist. Von Angst über Scham und Schuld und Ohnmacht und Resignation bis hin zur Todessehnsucht und allem Möglichen. Das kommt ja alles hoch, wenn wir es mal fließen lassen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und da haben Menschen natürlich ja Angst davor. Ich meine, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, wird hier echt der Lügner sitzen, weil dann würde ich meine eigene Vergangenheit verleugnen, weil bis 45 hatte ich ja auch Riesenangst davor, mir aber vorgegaukelt, dass es reichen würde, wenn ich es verstanden habe. Und das kann man als Psychologe natürlich leicht machen, weil ich habe es ja schließlich studiert, ja.
Ja, und wir waren vorhin schon mal beim Thema, na, ist Resilienz für alle Menschen gleichermaßen trainierbar? Es gibt ja schon klare biologische und auch, ich sag mal, biografische Grenzen. Ja, nicht jeder Mensch kann vielleicht in denselben Situationen gleich resilient sein, weil ja, unsere Nervensysteme unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, auch eine andere Sozialisierung teilweise uns anders irgendwie programmiert, Traumata natürlich auch eine Rolle spielen. Und so gut ich es finde, dass das Thema Resilienz-Coaching sehr viel, sehr, sehr medienpräsent ist, sehr präsent auf sozialen Medien ist und auch dieser Ausbildungsberuf, sag ich mal, auch gut und wichtig ist, um sozusagen die Arbeit zu machen. Gleichzeitig habe ich immer so das Fragezeichen, wenn es darum geht, wie weit kann denn ein Resilienz-Coach jetzt einen Menschen begleiten, der resilienter sein möchte, aber eben zum Beispiel einfach mit einem Trauma oder so auch belastet ist. Also wo sind denn auch die Grenzen von Resilienz-Coaching generell, ja, und einer einhergehenden Therapie? Also wie kann man das verantwortungsvoll gestalten?
Ja, hochkomplexe Frage. Wichtig ist aus meiner Wahrnehmung, dass jeder, der in die Resilienzberatung, Resilienzcoach oder sogar noch tiefer gehen will, sich der Aspekte, die wir jetzt da besprochen haben, bewusst ist. Ja, also dass der Mensch, wenn er sein Wohlbefinden, seine Gesundheit, seine Resilienz stärken möchte, in der Tiefe an seine Urängste rankommt, bis hin zu Todesängsten. Und das Wissen sollte jeder, der mit Menschen in die Begegnung geht, haben. Und das Wissen, wie weit ich die Kompetenzen und die Erfahrungen habe, jemand auf diesen Weg zu begleiten. Weil dann können nämlich keine Fehler passieren, weil dann kann ich sagen, du, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo es Sinn machen würde, wenn du dich in therapeutische Hände begibst, ja, weil ich an dem Punkt nicht mehr die Person bin, die dich begleiten kann oder will. Mhm. Ja. Wenn diese Achtsamkeit und dieses Selbstverständnis da ist und Kooperationspartnerinnen auch noch da sind, medizinischer und therapeutischer Natur, ja, dann ist das alles ein wunderschönes Geflecht, das ja aus meiner Wahrnehmung in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Weil wir sind beim Thema soziale Unterstützung. Und es ist einfach keine soziale Unterstützung, wenn ein Mensch, der psychisch leidet, 24 Wochen im Durchschnitt auf einen Therapieplatz warten muss. Also Beratung, Coaching und Therapie, alles notwendig und sinnvoll und jeder sollte gleichzeitig seine eigenen Grenzen kennen und sich nicht überschätzen und sagen, da kann ich jetzt auch noch mitspielen. Ich kann nicht mitspielen, welche Psychopharmaka ein Mensch braucht. Ja?
Ja.
Dafür geht es dann entweder zum Mediziner, zum Psychiater oder zu anderen ausgebildeten Menschen. Aber da sind meine Grenzen. Ja? Und biologisch untersuche ich auch keine Neurotransmitterhormone oder irgendeine andere Art und Weise, die ja häufig auch hinter Erschöpfungszuständen steckt.
Genau.
Ja.
Ja, also da muss man dann auch als Therapeut, als Coach in der Lage sein, das zu differenzieren und zu sagen, wir haben jetzt hier diese Bereiche abgeklopft. Meines Erachtens müsstest du das mal woanders untersuchen lassen, und zwar an der und der Stelle.
Genau. Oder halt ergänzen.
Hm.
Ja. Also oft ist es ja gar kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. Und wenn das sowohl als auch dann sogar noch vier unterschiedliche Bereiche anbelangt, ich habe das in der Schmerzklinik wirklich mit den Menschen erfahren dürfen. Der körperliche Schmerz, wegen dem sie ja häufig kommen, hat immer die vier Aspekte körperlicher Schmerz, psychologischer Schmerz, sozialer Schmerz und spiritueller Schmerz in der individuellen Verteilung. Ja? Und das Spannende ist nämlich dann wirklich, dass du eine biologische Schmerzreduzierung auch durch die Reduzierung an den anderen drei Reifen erreichen kannst.
Ja, 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 absolut.
Aber ich würde es niemals als Allheilmittel verkaufen, sondern ich würde sagen, na, selbstverständlich lässt du auch die biologische Seite behandeln.
Ja, ja. Und gleich, also du hast schon beschrieben, woraus sich die Resilienz, zumindest wenn mal, naja, biologisch gesehen irgendwie zum Beispiel alles okay ist, ne, in der Selbstwirksamkeit also speisen kann. Ne? Also das, was mich, deswegen habe ich so gefragt, wie kann man das denn selber entwickeln, ja, diese einzelnen Bereiche. Und klar muss ich beim Thema Selbstvertrauen eben auch darauf schauen oder soziale Unterstützung auch darauf schauen, ja, ne, was in meinem Außen passiert und da auch Verantwortung für mich übernehmen, weil das ist das Einzige, was ich tun kann. Ja, ich kann ja ein ganzes Unternehmen, es sei denn, es ist mein eigenes, nicht verändern, ne, aus eigener Kraft heraus. Dann heißt es vielleicht einfach, dann verändere ich mich, dann gehe ich zum Beispiel. Aber es gibt ja auch Momente und Situationen, wo das vielleicht für den Menschen irgendwie in dem Moment nicht so einfach ist, weil man ist von dem Job abhängig. Man braucht ihn. Ja, man steht in irgendwelchen anderen, ja, ich sag mal, Pflichtbeziehungen zu Menschen, die einem halt nicht gut tun. Kann man sagen, dass man solche Sachen dann auch in anderen Bereichen irgendwie ausgleichen kann? Oder bleibt man dabei trotzdem einfach immer im Minus und das muss man dann einfach so hinnehmen? Weil solche Menschen gibt es ja sicherlich, ja, dass du sagst, das sind unveränderliche Konstellationen. Das ist einfach ein Schmerz, der wird irgendwie bleiben. Den kann man auch selber nicht beeinflussen. Wie kann man da irgendwie Strategien des Umgangs finden?
Also es wäre jetzt naiv zu antworten, nein, 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 es ist immer alles möglich.
Genau.
Der Mensch lebt natürlich in bestimmten Verhältnissen. Und um es mal ganz banal auszudrücken, am Monatsende wollen die Fixkosten gedeckt sein und der Kühlschrank einigermaßen voll und die Familie versorgt sein. Da beißt die Maus erstmal keinen Faden ab. Das sind gegebene Bedingungen. Bei tieferer Betrachtung könnte man sagen, ja, dann brauchen wir uns jetzt ja gar nicht mehr überlegen, weil das ist halt einfach so, wie es ist. Das stimmt natürlich aber dann nicht, weil ich kann natürlich immer bestimmte Kleinigkeiten verändern, die mir zum einen mehr Selbstwirksamkeitsempfinden bescheren und zum anderen wieder Freiheitsgrade und Hoffnung zurückgewinnen lassen. Dass das nicht leicht ist, das hast du angesprochen, es ist nicht leicht, das zu verändern. Das ist ganz klar. Aber Surfen lernen ist auch nicht leicht, dann Sixpack im Fitnessstudio arbeiten ist auch nicht leicht, ja, sondern da ist halt eine gewisse Belastung, eine Last mit dabei. Kurioserweise gehen ja Menschen ins Fitnessstudio und hängen sich einiges an Last an den Körper, um den Muskel zu stärken, den biologischen Muskel. Wenn wir das Gleiche tun würden mit den anderen drei Muskeln, wären wir vielleicht ganz anders in unserem Wohlbefinden unterwegs. Ja, aber da bleiben wir dann halt öfter auch mal in unserer Komfortzone, und das soll jetzt nicht bewertend oder beurteilend klingen, weil da würde man ja ins eigene Knie schießen. Ich bin ja auch 45 Jahre in meiner Komfortzone. Offensichtlich ist der Mensch so, dass er zum Großteil über den Leidensdruck lernt. Ein gewisser Prozentsatz schafft es über Prävention, ja, und Selbstfürsorge und Selbstliebe. Mich würde aber wirklich mal interessieren, wie da die Verteilung ausschaut. Und vielleicht trifft das Pareto-Prinzip ja zu 20% leben wirklich Prävention und Selbstliebe und 80% gehen den etwas steinigeren Weg. Ja.
Ja, und ich glaube, dass bei den 20% wahrscheinlich entweder Vorbilder oder aber auch Systeme als Umgebung sozusagen dienen, die einem auch dabei helfen. Ja, die immer wieder klar machen, hey, so solltest du dich um dich kümmern, ne? Das ist wichtig für dich. So solltest du dich entscheiden. Hinterfrag nochmal, ob das so deinen Werten entspricht, ja, und ob du dieses Projekt deswegen mitmachen möchtest oder nicht. Und also ich glaube, das ist das eine. Und eben das andere, Systeme, Organisation, ja. Ich meine, in dem, wie Organisationen und Organisationskulturen gestaltet werden, liegt, glaube ich, auch eine enorme Macht, diese Resilienzenergie, ja, zu sparen für vielleicht schwierigere Lebenssituationen, sie nicht im Alltag, im Arbeitskontext verbrauchen zu müssen. Und so wie ich es verstanden habe, hast du ja auch früher sehr viel mit Unternehmen gearbeitet und eben den Führungskräften auch versucht zu vermitteln, was heißt eigentlich Resilienz? Wie kann ich selber resilienter sein? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Team irgendwie resilient sein kann? Und dann hast du auch selber die Grenzen, sage ich mal, von dem Konzept Resilienz erkannt, weil du gesagt hast, naja, ich kann das natürlich jetzt hier denen aufs Auge drücken und sagen, wie das funktioniert. Aber wenn das keine innere Haltung wird, wenn das nicht wirklich vertreten und gelebt wird, dann sind das hier Perlen vor die Säue und dann bringt das eigentlich nichts. Ja? Deswegen arbeitest du heute lieber mit Menschen, die wissen, warum sie zu dir kommen, ja, und wissen, warum sie das Thema interessiert und warum sie das mal reflektieren möchten mit jemandem. Glaubst du trotzdem, dass Organisationen mit diesem Konzept arbeiten können? Und wenn ja, wie kann sowas erfolgreich umgesetzt werden? Was sind sozusagen die notwendigen Voraussetzungen?
Ich näher mich dem Thema mal mit der Frage, weil du bist jetzt eine andere Generation als ich. In meinem Schul- und Bildungssystem hat niemand die Frage gestellt, Roth, was sind Ihre Bedürfnisse?
In meinem aber auch nicht.
Habe ich fast vermutet. Das heißt, wir haben beide kennengelernt über einen längeren Zeitraum, um unsere Bedürfnisse geht es nicht. Das kannst du jetzt in die Ursprungsfamilie verlagern mit den Ängsten des Kindes, dass es da überleben muss und sich an den Bedürfnissen der anderen orientiert. Es wird aber 1:1 in unserem Bildungssystem weiter so praktiziert. Ja. Gerald Hüther hat es ja mal wunderbar beschrieben. Ja. Wir werden halt vom Subjekt zum Objekt gemacht und irgendwann fangen wir halt selber an, uns zum Objekt zu machen. Und es geht auch gar nicht mehr darum, dass wir da uns in der Selbstreflexion tief erforschen, sondern dass wir funktionieren. Ja? Als Objekt, als Produktionsfaktor etc. Das heißt, jedes System, in das wir reingehen, lebt in gewisser Weise als Relikt dieses um deine Bedürfnisse geht's hier nicht.
Um die Selbstaufgabe.
Um Teilen. Naja, ich habe ja bisher einen Teil von mir noch gar nicht angesprochen, so richtig groß. Ich war eher in dem Bereich Resilienz. Ich bin ja gleichzeitig Wirtschaftler. Ja. Also ich bin Industriekaufmann, Personalfachkaufmann, habe dann nur Zusatzstudium Personalentwicklung in lernenden Organisationen absolviert und war 10 Jahre Führungskraft in einem Konzernunternehmen. Natürlich ist mir bewusst, dass es da vorrangig erstmal darum geht, Gewinn zu machen, mit dem man dann auch seine Mitarbeitenden zahlt. Also das wäre ja naiv und blauäugig zu sagen, nee, wir kümmern uns hier einfach wie in einer Therapieanstalt vielleicht, um alle, die da hier sind, und der Produktionsprozess, den schauen wir uns mal sekundär an. Auch hier geht es ja wieder darum, beides auszubalancieren. Und wir kommen halt eher von einer Kultur und einer Haltung, die ich selber nur intensiv miterlebt habe. Ach na ja, wenn derer die Mitarbeiterin gehen wollen, die Nächsten stehen vorm Werktor und ist doch unser Goal, sollen sie gehen.
Das war mal ein Satz von einem ehemaligen Chef von mir, der hat gesagt, jeder ist ersetzbar.
Ja.
Das hat mich total schockiert. Aber natürlich hat er, also es hat mich wirklich verletzt damals. Ich kann mich noch richtig gut an den Moment erinnern. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja verdammt, er hat ja irgendwie recht. Aber gleichzeitig war es auch irgendwie ganz unmenschlich und verroht. So erschreckend verroht. Und das fand ich irgendwie bis heute verstörend, wie du merkst.
Ja, es geht aus meiner Wahrnehmung ums Ausbalancieren, dass das Subjekt wieder etwas mehr in den verobjektivierten Bedürfnissen leben kann. Weil dann heißt es auch gesünder leben. Ja?
Ja.
Und dann darf man sich halt mal anschauen, was dieser Mensch, der da bei mir im Unternehmen arbeitet, wer das eigentlich ist. Weil er ist halt ein Wagen mit 4 Rädern.
Ja.
Und deswegen hat man ja diese psychische Gefährdungsbeurteilung irgendwann mal eingeführt per Gesetz, dass man gesagt hat, ihr dürft nicht nur schauen, wie Lärm und Staub und chemische Belastung und Gewichte etc. ist, sondern ihr dürft mittlerweile aufgrund dieser rapiden Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen auch mal schauen, inwieweit dieser Arbeitsprozess dem Menschen schadet.
Ja, psychisch schadet, ja, genau.
Und jetzt käme so die ketzerische Frage, ich weiß nicht, ob die Statistik noch aktuell ist, aber meine Zahlen sind, dass maximal 50% der Unternehmen diese gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung auch wirklich durchführen. Und die gibt es, glaube ich, seit 2013. Das heißt, seit 12 Jahren proklamieren wir an mancher Stelle, der Mensch und seine Gesundheit steht da im Mittelpunkt, ja, und 50% der Unternehmen halten sich nicht mal im Sinne der Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Mitarbeitenden an diese gesetzliche Vorgabe. Das ist das, was mich dann oft einmal zweifeln lässt, wie ernst es gemeint ist, ja, mit der Gesundheit. Und der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt.
Vor allen Dingen, was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass der Ansatz ja, also ich glaube, der Wille ist da, ja, es geht schon in die richtige Richtung. Aber mit einer Gefährdungseinschätzung kann ich ja wirklich nichts anfangen. Womit ich was anfangen könnte, ist schon, wenn ich eine Einschätzung überspringe und einfach sage, wir verändern jetzt die Rahmenbedingungen. Wir reden jetzt mehr über Schutz, Veränderung, über Regeneration. Was sind das denn für Qualitäten? Wie drücken sie sich sozusagen innerhalb einer Organisation aus? Und wie kann ich das sozusagen umsetzen, fördern? Wie auch immer. Und das geht für mich eben auch über das Thema die Resilienz des Individuums hinaus. Ne? Und sagt, also bevor wir resilient sein müssen, ja, was ist wie gesagt zumutbar und wie kann man dieses Thema aber auch verändern, dass wir da unsere Resilienz nicht aufbrauchen? Und diese Frage oder Schritte in diese Richtung fände ich jetzt persönlich sehr viel sinnvoller als eine Gefährdungsbeurteilung. Ja, das ist dann wieder dieses, also von der Analyse hin zur Umsetzung, ja. Und dass, glaube ich, die Umsetzung wichtig ist und dass es sie braucht, ist, glaube ich, unumstritten. Deswegen frage ich mich dann immer, warum braucht es diese Analyse? Das ist, weil Metadaten würden mir jetzt persönlich ausreichen, ja. Um zu sagen, das ist jetzt mal ein Leitfaden, den alle Organisationen sich mal anschauen sollten. Und vielleicht ist es in manchen Organisationen schon so. Und vielleicht ist es super so, ja. Aber
ich versuche die Dinge ja auch immer so einfach wie möglich zu gestalten. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie würdest denn du eine psychische Gefährdungsbeurteilung in einem Unternehmen durchführen, kommt bei mir die einfache Antwort, ich gehe zu den Menschen und frage sie, wo sie viel Kraft verlieren und ob sie irgendwas verändern würden, um hier gesünder oder resilienter. Diese Datenerhebung würde ich machen. Die zweite Frage ist natürlich, warum passiert das nicht? dass man zu den Menschen hingeht und sagt, was brauchst denn du? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ist das gerade ungesund für dich etc.? Mir fällt als Antwort nur ein, entweder kann ich es nicht oder ich will es nicht.
Ja.
Und der Mensch, der da gefragt wird, was bräuchtest denn du? Der bräuchte erst einmal Vertrauen zu diesem Menschen, dass er diesem Menschen erzählt, wo ihm der Schuh drückt, ja, und wo er möglicherweise sogar eine gewisse Schwäche eingesteht und sagt, also das überlastet mich, da wäre ich schon froh, weil viele haben dann Angst, dass sie im schwarzen Büchlein drinstehen, im nächsten Kündigungsprozess bitte zuerst die, weil die haben Schwäche eingestanden. Ja? Sich im Arbeitskontext zu outen, ist nach wie vor mit einer gewissen Gefahr verbunden. Und deswegen sind die Verhältnisse vielleicht noch gar nicht so weit, diese Offenheit, dieses Vertrauen, diese psychologische Sicherheit an den Tag zu legen, zu sagen, das überlastet mich, da habe ich meine Schwierigkeiten, da kann es sein, dass ich irgendwann mal krank war.
Ja, weil gerade die, ich sag mal, ambitionierten Menschen, ja, die was erreichen möchten, auch in ihrem Beruf, die möchten natürlich weiterhin Karrierechancen angeboten bekommen. Und sobald deine Resilienz, ja, eben angezweifelt werden kann, aufgrund von solchen Beispielen, hast du halt Angst, dass du diese nicht mehr bekommst. Und ich glaube, ja, und andersrum wird aber auch, glaube ich, das ist dann die Frage, wo ist die Balance, ne, zu finden? Weil ich glaube, dass auch viele junge Menschen teilweise sehr hohe Ansprüche mitbringen, zum Beispiel, was sozusagen im Arbeitskontext alles gehalten und getragen werden muss. Ja, was früher ganz klar immer nur irgendwie Teil des Privatlebens war, wird halt heute auch häufig so im Arbeitskontext, in den Arbeitskontext mitgebracht, sage ich mal. Und da höre ich auch so von allen Seiten immer, dass das auch einen Generationenkonflikt gibt, weil man halt sagt, hey, ich habe das nie gemacht. Ja, ich habe jetzt einfach hier die letzten 20 Jahre wie durchgezogen und gearbeitet. Und jetzt kommt wie meine junge Kollegin und die bringt wirklich jedes kleine Problemchen irgendwie mit in den Arbeitskontext. Ist das dann, würdest du sagen, falsch verstanden oder ist das, ich sag mal, gelebte, ja, Work-Life-Balance oder wie man das sonst beschreiben kann? Ich weiß gar nicht, wie kann man das sonst noch beschreiben?
Es ist aus meiner Sicht, es ist beides. Was im Individualfall und im Spezialfall zu betrachten wäre, was es da konkret ist. Also ich kenne sowohl Unternehmen und Führungskräfte, die mit dies, der jüngere Mensch bringt jetzt Bedürfnisse, Werte, Wünsche und Vorstellungen ein, überhaupt gar nicht glauben. Ich persönlich würde sagen, ja, wunderschön, dass der junge Mensch in seinem Bewusstsein, mit seiner Selbstreflexion, mit seinem Selbstvertrauen auch schon einbringt, was seine Bedürfnisse, Wünsche und Werte sind. Wenn die natürlich übertrieben und übersteigert sind und mit bestimmten Täuschungen verbunden sind, ja, dann dürfen natürlich auch wieder Enttäuschungen stattfinden und sagen, so können wir es hier nicht gestalten, aber vielleicht können wir uns irgendwie annähern. Ich sehe es schon als Thema, wo beide Seiten sich flexibel aufeinander zubewegen dürfen. Das ist aber nicht unbedingt die Qualität der heutigen Zeit.
Mm, ja.
Ich habe eher den Eindruck, dass sich da Positionen und Meinungen verhärten, als dass man die aufweicht und in den Diskurs geht, um da gemeinsame Lösungen zu finden.
Ja. Ja, ich finde das ein sehr interessantes Thema, weil zum einen ist es, glaube ich, total wichtig, dass die jungen Leute einen anderen Umgang eigentlich finden, als wir es gefunden haben. Die Welt, in die sie hineingeboren wurden, ist eine komplett andere. Mein persönlicher beruflicher Alltag ist ein ganz anderer als den meine Eltern noch erlebt haben in meinem Alter. Das mit einer Familie zu kombinieren, hat ganz eigene Vorteile, aber auch Herausforderungen. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, gerade, ne, zwischen den Generationen immer wieder im Dialog auch zu bleiben und zu sagen, hey, ja, das Selbstverständnis des Lebens hat sich verändert, aber das kann jetzt nicht damit enden, dass wir uns alle gegenseitig nicht mehr verstehen, sondern eigentlich im Gegenteil. Es müsste sein, dass wir alle viel mehr noch miteinander sprechen. Ja, genau. Die Generation, die älter ist, hat viel zu bieten an Erfahrung, an Weisheit, an Leben, an Gelassenheit vielleicht auch, die junge Generation bräuchte. Und andersrum müsste aber auch die ältere Generation natürlich auch offen sein gegenüber den jüngeren Perspektiven, gerade in den Unternehmen, die ja Nachfolgethematiken haben, ne, die Fachkräfte suchen.
Genau.
Da muss man sich treffen, ja.
Weil wir damit den Resilienzfaktor soziale Unterstützung stärken könnten.
Ja.
Wenn wir uns aber gegenseitig eher was Kraftraubendes bieten im Sinne von, ah, ist doch Quatsch, wie du denkst, so ein Blödsinn, ja, veränder dich mal, ja, werd halt resilienter, also wo wir Du-Botschaften senden, ja, dann wird es schwierig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne da den Teufel an die Wand zu malen, das wird sie noch verstärken.
Ja, weil natürlich auch der Austausch, ne, in diesen Blasen, sag ich mal, auch so besteht, ne, weil Social Media und die Medien generell das natürlich auch alles so ein bisschen verstärkt, diesen Effekt. Und da braucht man andere Formate wahrscheinlich, um diese Perspektiven zusammenzuführen. Und wahrscheinlich auch begleitete Formate, professionell begleitete Formate, um das zusammenzuführen. Und ich glaube, das ist wohl für Unternehmen relevant, das ist für die Politik relevant, egal ob auf kommunaler Ebene oder Bundesebene. Da braucht es ja eigentlich eine Generation Mediation, wenn man so möchte. Kommen wir nochmal zum Kernthema zurück. Resilienz für den Alltag war meine Idee, als ich dich gesehen oder kennengelernt habe. Und jetzt haben wir über ganz viele verschiedene Aspekte des Resilientseins gesprochen. Und auch über die Balance, ja, wo man sagen kann, da ist es gut, resilient zu sein. Da ist es dann aber auch einfach eine Grenze. Und die kann man für sich selber irgendwie finden, indem man wirklich einfach seine Bedürfnisse kennenlernt und sich auch sich selbst mehr zuwendet. Trotzdem finde ich es immer ganz spannend, weil das alles natürlich auch sehr komplex ist, den Hörerinnen und Hörern etwas Einfaches zum Schluss mitzugeben, wo du sagst, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Übung oder mein Tipp für euch für den Alltag, um das Thema Resilienz einmal, ich sag mal, ins Bewusstsein zu holen und auch die Gestaltungsfreiheit, die man da eigentlich selber auch hat, ein bisschen zu verdeutlichen. Was kannst du den Leuten mitgeben?
Ja, ich weiß, dass diese Frage die meisten interessiert im Sinne von, was sind die einfachen Wege, die Welle zu surfen? Und ich werde dann halt immer wieder mit den Menschen konfrontiert, die kommen und sagen, jetzt war ich schon bei 10 Menschen, die mir alle so Methoden und Techniken mitgegeben haben, vermeintlich, damit ich die Welle dann surfen könnte. Und deswegen tue mir schwer, mich da anzuschließen und zu sagen, also überspitzt, naja, dann gönn dir halt einfach mal einen Saunabesuch oder einen Kinobesuch oder geh mit einer Freundin zum Kaffee trinken oder lauf mal oder mach einen Urlaub oder whatever. Gleichzeitig ist das natürlich wunderbar und an mancher Stelle ist es wie Farbe über die Roststellen.
Hält nicht lange.
Also ich hoffe, das kommt jetzt ein bisschen durch, worauf ich hin möchte. Ja, weil
ja, am Ende sind das nur so, ich sag mal, vorübergehende Pflaster, die man vielleicht auf die klaffenden Wunden irgendwie draufklebt. Aber Wundheilung passiert eigentlich von innen.
Ja, die Wundheilung passiert dann, wenn ich mir nicht das Pflaster kaufe und draufklebe, sondern die Wunde betrachte und schau, was die braucht. Und manchmal braucht sie Desinfektion. Und die Desinfektion ist nicht so prickelnd. Ne? Also da ist niemand scharf drauf, weil das brennt dann halt erst einmal. Ja? Und gleichzeitig leitet es den Heilungsprozess ein. Das ist das, wo ich mit den Menschen zumindest auf der Beratungsebene schon mal hin möchte. Ja, ihr könnt euch 20 Packungen Pflaster kaufen. Das ist auch besser, als gar nichts mit der Wunde zu machen. Und gleichzeitig kann ich euch sagen, dass ihr nach den 20 Packungen möglicherweise mit einer eitrigen Wunde kommt, weil das nicht das war, was die Wunde gebraucht hätte. Deswegen wäre mein Rat, ohne Ratschlag sein zu wollen, trainiert die Erlaubnis zur Selbstzuwendung. Das klingt jetzt banal. Es ist so herausfordernd. Die Erlaubnis zur Selbstzuwendung.
Gibt es einen Tipp oder eine, also wie muss sich das anfühlen, sich diese Selbstzuwendung zu erlauben? Weil ich kenne es selber aus eigener Erfahrung total gut, wenn ich dann mal aus meinem Hamsterrad versuche rauszukommen, ja, und dann irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden von mir aus mal ins Fitnessstudio gehe und nicht nur irgendwie mein Training absolviere, sondern zum Schluss noch mal kurz eine Runde schwimmen und in die Sauna gehe. Da kriege ich zum Schluss dann ein bisschen schlechtes Gewissen. Und dann ist es fast so, als würde ich wieder ins Büro zurückrennen, weil ich denke, oh Gott, das war jetzt ein bisschen zu viel. Da hast du dir jetzt ein bisschen zu viel gegönnt, Stefanie. Das muss nicht sein. Ne? So.
Genau.
Also das heißt, ich bin dort und ich zwinge mich dann sozusagen, mir die Zeit zu nehmen, weil ich weiß, das ist gut für mich. Aber ich fühle es trotzdem nicht so ganz. Und am Ende zeigt sich genau das. Wie muss es sich denn anfühlen? Also und wie wird es immer einfacher sozusagen, je häufiger ich das mache? Oder also ist es wirklich einfach nur die Häufigkeit? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die ich mir in dem Moment, wo ich merke, oh, ich werde jetzt irgendwie ungeduldig und jetzt fühlt sich das irgendwie nicht mehr gut an und jetzt muss ich hier weitermachen und so. Gibt es da in dem Moment irgendwelche Sachen, die ich mir sagen kann beispielsweise? Übungen, die ich machen kann, Gedankenübungen, Emotionen beobachten? Was kann ich tun in dem Moment, wo ich merke, das ist...
Ja, du nimmst mich jetzt nochmal ein bisschen in die therapeutischen Tiefen mit. Ja, und wenn du mir erlaubst, dann sage ich dir mal, was ich jetzt gerade so wahrgenommen habe und was aus meiner Wahrnehmung die Lösung wäre.
Ja.
Du kannst dich natürlich auf der Verhaltensebene dazu zwingen, mit viel Energieaufwand in die Selbstfürsorge zu gehen. Ja, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Es ist aber immer noch ein Akt, der dir unheimlich viel Energie kostet, weil es nichts natürlich Fließendes ist, sondern ich will das jetzt, ich muss das jetzt und das setze ich jetzt auch durch und wenn da Widerstand kommt, dann breche ich den. Ja? Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Wunde. Die Wunde ist nämlich das schlechte Gefühl, obwohl du dir etwas Gutes getan hast. Das heißt, die Wunde, die heilen darf, damit du es auch wirklich genießen kannst, ist das schlechte Gewissen.
Ja.
Ja. Und das schlechte Gewissen könnte jetzt eine Angst sein. Es könnte aber eine Scham oder eine Schuld sein. Ja. Oder vielleicht fließt sogar Wut oder Ohnmacht oder irgendwas anderes mit rein. Aber die will versorgt werden. Und jetzt stell dir mal so die ketzerische Frage, hast du da Lust drauf, dir die Wunde anzuschauen oder sagst, nee, mir reicht es ja schon, wenn ich mir immer wieder erkämpfe, dass ich ins Fitnessstudio für 2 Stunden.
Nee, würde ich auf jeden Fall machen, mich genau dieser Wunde zu stellen. Aber man muss auch sagen, man darf natürlich keine Angst vor den eigenen Tiefen so haben, ne?
Ja.
Aber ich habe sowas, würde ich mal behaupten, schon öfter angeschaut und mir fehlt aber so ein bisschen wirklich diese, ich kann auch nicht die Nadel so auf meiner Landkarte so draufstecken, weißt du? Ich könnte jetzt nicht sagen, was genau das ist, was mir das nicht erlaubt.
Ah,
das,
okay.
Die Suche fände ich sehr spannend zum Beispiel, ja.
Ich hätte jetzt bei dir vermutet, dass du es kognitiv wahrscheinlich sogar weißt.
Ja.
Dass du weißt, was da für Gedanken und Glaubenssätze reinspielen. Dass möglicherweise aber diese emotionale Komponente noch integriert werden möchte.
Ja, absolut.
Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl gewesen.
Ja, das denke ich auch. Ja, ich meine, ganz, also ich glaube, zum einen spielt zum Beispiel da rein, ne, dass man sich über Leistungen definiert, ja, und über, ich sag mal, Dinge schaffen, Dinge erledigen. Ich glaube, das ist ein sehr starker Antreiber. Den ich habe. Ja. Und wenn ich das sozusagen nicht mache, dann weiß ich nicht, woran ich meinen Wert knüpfe. So, ja? Also, was habe ich denn heute geschafft? Weil einfach nur sein reicht ja für viele Menschen nicht. Und ich glaube, damit fängt es auch schon an.
Genau. Den Glaubenssatz hättest du damit schon einigermaßen greifbar und begreifbar, nämlich ich muss leisten. Ich leiste, also bin ich.
Genau.
Jetzt wäre die Frage, mit welchem Gefühl ist dieser Glaubenssatz verbunden?
Und da kommt dann das Thema Wut, Scham, Angst. Wie kann ich das denn rausfinden?
Im ersten Schritt, indem du die Entscheidung triffst, ich möchte mich jetzt auch noch mit dem Gefühl verbinden und nicht nur mit dem Glaubenssatz. Das wäre die Voraussetzung schon mal. Und dann fängt die Arbeit in Anführungsstrichen im Sinne von, und jetzt geht's aufs Surfbrett und wir schauen, ob wir die emotionale Welle surfen können.
Und jetzt geht's darum, die nicht nur das Mindset, sondern eben das Fearset zu entwickeln.
Richtig.
Weiterzuentwickeln.
Richtig.
Und dann
genau.
Zu verstehen, welche Emotion treibt mich an, weil es ist eben nicht nur der Gedanke an, ich muss leisten, also ich leiste, also bin ich, sondern es ist vor allen Dingen das Gefühl, was der Motor dessen eigentlich ist, dem unterliegt.
Genau. Und da darf man wissen, dass das Gefühl immer energetischer ist als der Gedanke.
Ja.
Das heißt, selbst wenn du den Gedanken transformieren würdest, ja, dann kannst du den Gedanken auf optimale Art und Weise, ja?
Ja.
Aber es stößt trotzdem an Grenzen, wenn das Gefühl nicht gleichzeitig mit integriert wurde.
Ja. Das aus dem kurzen Tipp, Wolfgang, wurde natürlich jetzt ein weiterer Tiefgang. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass das für mich das Haupt-Takeaway heute eigentlich ist aus unserem Gespräch, dass ich verstanden habe, dass Resilienz viel weniger mit dem zu tun hat, was denke ich, was glaube ich, was sind meine Glaubenssätze, sondern vor allen Dingen, welche Emotionen fühle ich dabei? Was ist mein Fearset? Was sind auch meine verschiedenen gefühlsmäßigen Motoren? Ja? Was bewegt mich durch den Alltag? Welche Emotionen? Und vor allen Dingen, mit welcher Häufigkeit fühle ich welche Emotionen? Und das mal sich bewusst zu machen, ins Bewusstsein zu holen und auch zu hinterfragen, wo kommt das her? Ja, und ich glaube, das umzuprogrammieren, das braucht wahrscheinlich, gibt es dazu eine einfache Antwort? Wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt herausgefunden habe, alles klar, ich leiste deswegen, weil ich mich darüber definiere, das unterliegende Gefühl ist jetzt hypothetisch zum Beispiel Scham, finde ich extrem spannend. Was mache ich dann damit? Also ich habe irgendwie für mich festgestellt, ich glaube, das ist mein Antreiber, dieses Gefühl. Was mache ich damit?
Die Antwort ist ganz einfach. Die Umsetzung ist anspruchsvoll. Die Scham fließen lassen, akzeptieren, umarmen. Meine Therapeutin hätte zu mir gesagt, Wolfgang, liebe deine Scham.
Akzeptiere es als Teil von dir.
Wahrscheinlich sitzen jetzt auch wieder viele, die zuhören, ja, die sagen, liebe deine Scham? Ist der bescheuert? Ja, ich versuche die ganze Zeit, mich nicht zu schämen und alles zu tun, damit ich mich überhaupt nicht schämen muss, ja. Und jetzt sagt er, liebe deine Scham oder akzeptiere deine Scham. Genau das ist der Weg. Das ist der Weg der Selbstheilung.
Der Selbstliebe.
Zu akzeptieren. Ja.
Ja, weil auch negative Emotionen zu einem dazugehören.
Selbstliebe ist so ein Begriff, ne, mit dem ich immer noch mal Herausforderungen habe, weil ich merke, dass ich für mich eher die Selbstfreundschaft anstrebe.
Ah, ja, interessant.
Die Selbstliebe wäre die 30-Meter-Wellen surfen. Ja, ich will keine 30-Meter-Wellen. Das kann wunderschön sein. Es ist wahrscheinlich nicht meins. Mir reicht es, wenn ich die 5-Meter-Wellen surfen kann. Und Selbstfreundschaft ist für mich was sehr Dimmiges und Resilientes.
Ja. Weil das ist, glaube ich, für viele Menschen viel einfacher denkbar. Ich glaube, damit gibst du ganz vielen Menschen jetzt eine total gute Abkürzung.
Und dafür sind wir beide doch da, Menschen zu informieren, zu ermutigen, zu bestärken, auf dem Weg weiterzugehen und vielleicht sowas wie Selbstfreundschaft mit sich mal ins Auge zu fassen.
Ja, schön. Selbstfreundschaft. Großartiges Wort, Wolfgang. Ich danke dir tausendmal. Manchmal braucht es ja wirklich nicht mehr als ein so ein Banger-Wort, wo man irgendwie merkt, wow, jetzt habe ich auf einmal so viel verstanden. Also ich würde sagen, das ist der Tipp von dir an all die Hörerinnen und Hörer, die Selbstfreundschaft anzustreben. Weil das ist schon um Längen besser als das, was viele von uns jeden Tag machen.
Ja.
Schön.
Ja.
Wunderschön. Vielen Dank dir, Wolfgang, für dieses tiefgründige Gespräch über alle verschiedenen Formen und Ausdrucksweisen und Use Cases und Themen der Resilienz. Ich glaube, das war eine sehr spannende Unterhaltung dazu. Und mit deinem Erfahrungsschatz unterfüttert, umso informativer. Vielen, vielen Dank dir dafür.
Ich danke dir für den wunderbaren Tauchgang.
Genau. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.